Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
So cool, Sonntagmorgen im ICF in der Kirche. Was gibt es Besseres? Vielleicht warst du heute schon wählen. Ich habe es vergessen. Ich gehe nachher noch schnell. Gott sei Dank kann man das bis 5 Uhr machen. Obwohl ich mir alles hergerichtet habe in der Früh, habe ich es trotzdem vergessen. So passiert es manchmal, oder? Und deswegen würde ich gerne, also nicht deswegen, ich würde gerne heute zum Anfang für uns alle beten, dass wir offene Ohren haben oder offenes Herz für das, was Gott heute vielleicht in unser Leben reinsprechen will. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist, dass du mein Herz öffnest, meine Ohren öffnest und dass du meinen ganzen Verstand öffnest, dass ich heute das mitnehmen kann, was du für mich heute hier hast. Und ich danke dir, Gott, dass du ein Gott bist, der immer redet und sogar manchmal zwischen den Zeilen redet. Amen. Der Urlaub ist ja vorbei, definitiv. Ich kriege immer mit, die Menschen wollen ja den Urlaub immer noch weiter rauszögern. Manche gehen sogar jetzt noch nach Kroatien und schauen oder in den Süden, weil jetzt wird es kälter und man muss immer weiter in den Süden gehen, bis dann im Jänner müssen wir dann schon nach Afrika reisen, Südafrika, Mitte Afrika, irgendwo, wo es dann letztendlich schön warm ist. Vor vielen Jahren bin ich vom Urlaub zurückgekommen. Das war die Zeit, bevor ich verheiratet war. Das sage ich ganz bewusst. Ich war noch nicht mal zusammen mit meiner Frau, da Ilana, aber ich kannte sie schon. Kennst du es, oder? Schon und doch nicht. Und ich hätte gern, aber ist noch nichts. Und natürlich habe ich mir gedacht, also keine Freundin, gehe mit meinem Freund in Urlaub. Wir sind nach Sardinien runtergefahren und einen super Urlaub und haben natürlich Leute kennengelernt. Und habe auch eine nette junge Dame kennengelernt, wie das halt so ist im Urlaub, wenn man allein nicht in Urlaub geht. Oder eine Sardinierin mit deutschen Wurzeln und einfach alles super, super Sache. Nichts passiert, nichts gelaufen. Aber man hat sie kennengelernt. Also sie wollen natürlich mehr von mir, ist ja klar. Ich bin halt wieder heimgefahren. Und dann komme ich heim und ich war so in der Engaging-Phase mit der Ilana. Also nicht Engaging, wie sagt man so? Kurz davor, wenn man es gern hätte und noch nicht hat, einfach diese Phase. Und dann habe ich ihr die Fotos gesagt, damals, das war noch ganz lang her, vor 10 Jahren oder so. Und dann hat man noch Fotos so richtig geprintet. Kennst du das noch? So, ganz als früher hat man das gemacht, man hat noch Fotos gezeigt, schau, ich war im Urlaub. Und dann habe ich ihr natürlich, wollte ich blöffen, oder was ich für einen tollen Urlaub mache, aber die Urlaubsfotos gezeigt. Und dann war halt die eine da auf dem Foto halt neben mir. Ja, wer ist das? Sag ich, niemand, kenne ich nicht, gell? Ja, kennengelernt, die war halt dort am Campingplatz, der nix. Nein, habe sie direkt ins Gesicht gelogen. Habe ich gedacht, ja, ist ja wurscht. Sieht ja keiner. Sie war nicht dabei und mein Freund, der haltet dicht. Aber ich kann ja nicht diese Anfangsphase ein bisschen so schon zerstören, bevor es losgeht. Ich war Single, bin dann mit ihrer zusammengekommen, ein paar Monate oder ein Jahr oder zwei später, keine Ahnung. Und bei mir daheim war eine riesen Sauerei immer. Gell? Und sie, was denn nett oder und so, ja, komm, ich putze da mal die Wohnung. Sag ich, ja gut, das ist eh sauber. Sagt sie, nein, das ist nicht sauber. Hat die Wohnung geputzt und hat einen Brief gefunden, den mir die Italienerin geschrieben hat. Und der hat angefangen, Liebe, deine liebe Sorella. Sorella, oder? Schwester. Sorinella, Schwester, auf alle Fälle. Und sie hat rausgefunden, dass ich sie angelogen habe. Ich immer denke, passiert eh nichts. Aber ich habe gelogen, weil ich Angst gehabt habe, die Wahrheit in diesem Moment zu erzählen. Kennst du es? Gut, dann sind wir wenigstens alle unter uns. Oder? Und mit dieser Geschichte sind wir dann in die Beziehung gestartet, Misstrauen, warum hast du gelogen und so, wirklich schwierig. Und ich habe mir gedacht, was bin ich bloß für ein dummer Idiot, warum sage ich nicht einfach die Wahrheit? Du wirst später gleich merken, warum diese Geschichte heute wichtig ist. Wir sind ja in dieser Predigtserie über die Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte, wie man es in letzter Zeit viel beleuchtet und werden auch weiter beleuchten, das ist so der Ursprung der Kirchengeschichte. Wo kommen wir als Christen her? Was hat das alles, wie haben die gelebt, die ersten Christen? Was waren das für tolle Leute oder was waren das auch für Psychopathen? Man kann es ja drehen und wenden, wie man will. Das waren einfach krasse Geschichte, die Kirchengeschichte. Und was wir aber auch sehen, ist, Gott ist sehr präsent in dieser Apostelgeschichte, weil Gott zeigt sich in vielen Arten und Weisen und tut Dinge sehr massiv in sehr kurzer Zeit und krempelt quasi die Geschichte der Menschheit um. Also wir sehen in der Apostelgeschichte, Gott vereint alle Menschen. Er macht plötzlich auf und sagt, hey, gehört alle zusammen. Es sind nicht nur noch die Israeliten, alle. Gott gibt der ganzen Welt Zutritt, als Jesus gestorben ist, Pfingsten passiert ist, der Heilige Geist gekommen ist, wie wir gehört haben, haben plötzlich alle Menschen Zutritt zu diesem Gott, nicht nur noch die Elite. Gott zeigt die Wichtigkeit seiner Kirche und einer funktionierenden Community. Gott redet mit allen. Gott führt Menschen durch ihr Leben, gibt einen Plan und hilft ihnen. Gott sendet Menschen aus mit Aufträgen. Und ein Ding ist, die Gegenwart Gottes, also ist plötzlich nicht mehr nur in einem Gebäude, sondern sehr gegenwärtig in der ganzen Gesellschaft, überall wo Kirche, wo Christen, zu Hause, unterwegs, im Stall, überall sieht man plötzlich Christen, haben Zugang zu Gott und Gott ist wie gegenwärtig spürbar, Gänsehaut und im Herz rundherum. Die Horstände Leitzberg, Feuer vom Himmel, alles möglich, oder Erdbeben, alles, Gott ist auf einmal überall. Wow, was für eine krasse Zeit. Und plötzlich merkt man aber etwas, früher war Gott so weit weg, man hat gar nicht probiert, den zu verstehen. Und plötzlich hat man gemerkt, ah Gott, den kann man ja irgendwie verstehen, der hat ja gewisse Wesenszüge. Und wenn wir so die Apostelgeschichte anschauen, wenn du über Gott nachdenkst, dann merkst du vielleicht, aha, ich möchte ja doch diesen Gott verstehen. Ja, jetzt Gott von der Bibel, Kirche hin, her, was die Leute alles erzählen. Ja, wie ist denn der Gott eigentlich? Hast du die Frage schon mal gestellt? Wie ist Gott? Also Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, vom Universum, kein Anfang, kein Ende. Unglaublich spektakulär, Indiana Jones, Kiste geht auf, Leute fallen dort um, oder ist er der kleine dicke Engel irgendwo, oder ist er nur auf dem Kirchendeckel aufgemalt, Decke, Fresken. Wie schaut er aus, wer ist er? Gott, wie er ausschaut, werden wir wahrscheinlich nie rausfinden, außer wir begegnen ihm dann nach unserem Ableben, um das ganz nett auszudrücken. Es gibt einen Tag, da wirst du dann wissen, wie er ausschaut, aber bis jetzt haben wir Vorstellungen. Vorstellungen aus Erzählungen, aus der Bibel, aus Erfahrungen. Wie ist Gott? Und jetzt möchte ich hier mit euch mal zusammenfassen etwas, weil Gott ist ja nicht nur so oder so oder so, sondern Gott ist die Summe von ganz vielen Charaktereigenschaften und so wie du auch. Du bist ja nicht nur grantig in der Früh. Das ist ja nicht alles, was du bist. Also manche schon, du nicht, ich auch nicht. Also jetzt Gruppenarbeit. Wie ist Gott? Treu. Also das hat nichts Wertend, das ist nur, ich habe versucht mit meinen Möglichkeiten den Kreis einzuteilen. Gell? Deswegen hat es verschieden. Also Gott ist treu, gut. Liebevoll. Gibt es eine kurze Version dafür? Liebe, oder? Wie? Wo? Weise. Nathan der Weise. Gott ist heilig. Ah. Heilig. Scheiße. Ja, mach das mal. Das ist noch Stress hier schreiben, oder? Wie in der Schule. Was? Gnädig. Gnädig. Genau. Oh, schon wieder so ein langes Wort. Barmherzig. Was ist er noch? Direkt. Gerecht. Ja, hoffentlich, wenigstens jemand. Allmächtig. Das sind die langen Worte immer. Da. Habe ich schon einen Fehler gemacht? Ja. Oh, vergebend, ja. Genau. Ach, die Schreiber. Der ist noch viel mehr, genau. Gott ist noch viel mehr. Wir haben da ein paar Sachen eingeteilt und du könntest da endlos Charaktereigenschaften von Gott reinpacken und am Schluss hast du, Gott ist das alles. Ist er jetzt etwas mehr und etwas weniger? Das Spektakuläre ist, er ist immer alles gleich viel, je nach Season, in der du ihm begegnest. Er ist immer extrem treu zu 100%, er ist immer liebevoll zu 100%, immer weise, immer gnädig, immer barmherzig, immer gerecht, er ist immer allmächtig und es ist ja immer alles zu 100%. Deswegen müssen wir verstehen, die verschiedenen Eigenschaften Gottes sind nicht mal, ich bin manchmal mehr, manchmal weniger, aber es gibt ein paar Dinge in meinem Leben, da bin ich einfach mehr und weniger, du auch, ganz, ganz, ganz normal. Aber er ist immer alles zu 100%. Und heute möchte ich auf etwas fokussieren, das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass das nur heute ein Fokus ist auf dieses Heilig. Gott ist heilig. Wenn wir im Alten Testament, also er ist immer zu 100% heilig, verstehen, speichern zu 100% immer. Das ist nicht manchmal mehr, manchmal weniger, oder ob du einen guten oder einen schlechten Tag hast. Er ist immer heilig, er ist immer rein unantastbar und unglaublich heilig und rein, wie wir nicht einmal ein Wort finden dafür. Die Hebräer haben das versucht. Im Alten Testament sehen wir, und wenn heilig steht, steht das Wort Kadosch. Kadosch. Wenn wir sagen heilig, auf Deutsch, gut Deutsch, heilig, dann heißt es ein bisschen heil, ein bisschen was, ein bisschen Heilung, ein bisschen Heiliger Geist und so ein bisschen, wir können ein bisschen das mit dem Wort spielen, es hat dies oder jenes und ist die Grundlage für verschiedene Bedeutungen. Soweit gut, oder? Im Hebräischen wurde das Wort Kadosch, heilig, nur verwendet im Zusammenhang mit Gott und Dingen, die Gott ganz eng betreffen. Gott sagt zum Beispiel im Alten Testament, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und er sagt, ihr sollt Kadosch sein, denn ich bin Kadosch. Und wenn die Hebräer über Gott geredet haben, dass Gott heilig ist, dann ist immer Kadosch oder Kadosch. Das ist so ein Wort, das gewusst, wenn das Wort ausgesprochen wird, dann ist etwas ganz Spezielles im Raum, etwas unantastbar, etwas, das Gott selber repräsentiert mit einem Wort. Bei uns heilig. Bedeutet wenig. Kadosch, wenn der Hebräer Kadosch gesagt hat, dann sind sie alle zusammengezuckt. Weil dann haben sie schon gesehen, da sind die 10 Gebote, Gott auf dem Berg oben, Gott in einem Zelt drin. Gott selber, der unglaubliche Gott. Im Alten Testament hast du diese Heiligkeit Gottes recht intensiv, weil man wusste, dass diese Heiligkeit Gottes für den Menschen auch zum Teil gefährlich sein kann, weil der Mensch nicht heilig, nicht Kadosch ist. Und dieses Nicht-Kadosch ist dem Kadosch begegnet und Leute haben Probleme bekommen. Jetzt haben wir aber in der Apostelgeschichte eine Geschichte, die uns zeigt, dass diese Gegenwart Gottes in das Neue Testament, in unsere Zeit, in der wir leben, reingekommen ist mit massiven Auswirkungen. Ich möchte mit euch eine Geschichte lesen, über die denke ich sehr viel nach und die, würde ich sagen, ist krass. Ich bitte euch aufmerksam mitzulesen, voll zu konzentrieren, aufzuschreiben und zu Hause 28.000 Mal nachzulesen. Eine Geschichte, Apostelgeschichte, Kirche ist entstanden, Leute waren großzügig und es war ein Mann, der hat ganz viel Geld gespendet, weil er seinen Acker verkauft hat und dann kamen zum Petrus ein Ehepaar und zuerst ein Mann. Apostelgeschichte 5. Ein Mann aber mit Namen Hananias und seine Frau Saphira verkauften einen Acker. Soweit so gut. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn zu den Apostel zu Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld für den Acker zurückbehalten hast? Und jetzt kommt der Schlüsselsatz fast schon. Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich aber etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr: Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach: Ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Haben diese Geschichte soweit alle verstanden? Was ist denn da passiert? Jetzt haben wir diese tolle Apostelgeschichte. Unglaublich spektakulär, wie Gott wirkt. Und auf einmal hast du hier diesen Jesus, der Wunder tut, vergibt und Menschen werden mit unglaublichen Dingen ausgerüstet. Und plötzlich kommen 2 Leute, die fallen einfach tot um im Neuen Testament, weil sie etwas gemacht haben, wo man ja denkt, naja, so schlimm ist es jetzt ja wieder nicht. Und jetzt möchte ich ein bisschen von euch hören, was ihr zu dieser Story sagt. Ich mache jetzt wirklich, komm runter und werde ein paar Leute fragen. Vielleicht haben sie ein paar Sätze, die dir dazu einfallen. Im Alex fällt immer was ein. Alex, was sagst du zu dieser Geschichte?
Hallo. Na, ja, ich finde es sehr stark, weil das sehr klar zeigt, dass Gott auch im Neuen Testament sich nicht verändert hat und dass Gott nicht mit sich spielen lässt.
Gut. Mel?
Krasse Geschichte.
Luki? Ja, das wollte ich sagen.
Jakob? Ich verstehe es nicht.
Gut, okay, wen haben wir danach? Die Claudia.
Ich verstehe es. Also ich würde gern mehr darüber wissen und ich hoffe, dass du das in deiner Predigt noch merkst.
Gut, jetzt der Robert vielleicht, der hat ja immer eine Antwort.
Naja, ich warte auf deine Antworten.
Gut, Sebi.
Ich wäre gerne Petrus gewesen.
Nein. Gut, vielleicht noch ein Techniker. Was sagt der Tontechniker?
Ja, es ist eine interessante Geschichte. Ich denke, das ist auch ein Indiz dafür, dass Gott einfach heilig ist. Und das ist eben auch dieses Unantastbare.
Genau, ihr seht, es gibt viele Fragen. Ich weiß jetzt, jeder hat sich da schnell seine Gedanken gemacht. Das ist, wenn er zu mir kommt. Und es ist aber auch wichtig, dass wir, mein, der war jetzt dynamisch, ey. Mein Gott. Das geht auch nur unter Adrenalin. Und du musst dir das wirklich vorstellen, oder? Du liest die Geschichte, der liebende Jesus, und auf einmal fallen die Leute tot um. Was ist da wirklich passiert? So, Navy CIS, wir müssen mal den Fall aufrollen. Zuerst, kurz davor war ein Mann namens Josef, der hat seinen Acker verkauft und hat seine ganze Kohle in der Kirche abgegeben. hat ihm keiner gesagt, er muss es tun, aber irgendwie war ein großzügiger Mann, hat sein Geld abgegeben. Hananias und Sapphira haben das gesehen und haben sich gedacht, ma, so cool, der steht jetzt aber gut da, oder? Ma, schau, Hananias, wie alle klatschen und wie toll, gell? Komm, wir verkaufen auch unseren Acker. Und er sagt, na sicher nicht, oder? Das haben wir von der Oma geerbt, das können wir nicht verkaufen. Wolf, wir verkaufen, geben nur die Hälfte und tun es, als wenn alles wäre. Das war die Situation, sie wollten einfach gut dastehen und dann haben sie sich zusammen auf einen Backel gehaut und haben gesagt, ja komm, wir lügen gemeinsam, merkt eh niemand. Die Geschichte mit meinem Brief, merkt ja eh niemand, das von Sardinien weit weg, oder die, mein Freund hält dicht. Sie haben öffentlich gelogen. Und wir wissen in der Apostelgeschichte, Gott war präsent, überall. Sie sind sich nicht bewusst gewesen, in dem Moment offensichtlich, dass es sich um diesen heiligen Gott Israels, Kadosh, handelt. Sie haben offensichtlich keine Gottesfurcht gehabt, Menschenfurcht und Menschengefälligkeit war bei ihnen größer und sie sind danach gestorben, tot umgefallen. Der erste Punkt ist, Gottesfurcht ist etwas, das die Menschen bekamen. Was heißt denn die Furcht Gottes? Ist es Angst haben vor Gott? In Wikipedia steht zusammengefasst, die Gottesfurcht bezeichnet die rechte Haltung gegenüber Gott und seinem Willen. Sie soll den Menschen dazu veranlassen, Gottes Gebote nicht zu übertreten. Wenn wir in der Bibel sehen, dass Gott auftritt, wenn Kadosh kommt, wenn Jesus auftritt, dann ist immer das mit dieser Heiligkeit Gottes verbunden. Und das Erste, das er sagt, ist, fürchte dich nicht. Immer, wenn die Menschen Gott begegnet sind, hat Gott gleich gewusst, ich muss sagen, fürchte dich nicht, weil die Menschen plötzlich gesehen haben, ach, Gott ist heilig, das Licht und diese Erscheinungen und Menschen haben Ehrfurcht vor diesem Gott bekommen. Und aus dieser Gottesfurcht heraus entstand letztendlich immer ein tiefes Vertrauen zu Gott. Und das müssen wir wissen von Anfang an, bei Gottesfurcht, da geht es nicht um Angst vor Gott, sondern es geht darum, dass wir die Gebote und die Person Gottes ernst nehmen, damit wir ihm letztendlich auch vertrauen können und auch lernen, der heilige Gott ist nicht angewiesen auf uns. Letztendlich sind wir angewiesen auf ihn und auf diesen Jesus. Und Gottesfurcht bedeutet, dass Vertrauen entstehen sollen bei uns. Im Psalm 103, Vers 11 steht, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten, die Respekt haben und die Gott und seine Gebote ernst nehmen. Im Psalm 103, Vers 13, wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Und du siehst schon hier, der Vater, der gnädige, liebevolle Vater, erbarmt sich über die, die ihn fürchten, die ihn ernst nehmen in ihrem Leben. Im Psalm 103, Vers 14, denn er weiß, dass wir vergänglich sind, er denkt daran, dass wir nur Staub sind. Wir verhalten uns oft wie Gott und behandeln Gott, als wie wenn es ihn gar nicht geben würde. Aber es gibt ihn immer gleich und Gott hat sich nicht verändert. Weder im Neuen Testament, weder im Alten Testament, egal wann, Gott bleibt immer Gott. Frage, tötet Gott? Und vielleicht bist du heute hier und denkst, ich brauche viel Liebe, Annahme und Vergebung. Jetzt muss ich dich mit so einem zornigen, blitzeschleudernden Gott beschäftigen. Tötet Gott? Also, ist er jemand, der einfach ausrastet und wie mit einem Maschinengewehr so zwischendurch so alle paar Jahrhunderte mal über die Erde geht und Leute über den Haufen knallt? Es ist ein zorniger Gott, der unkontrolliert ist. Nein, weil Gott ja alle Kontrolle in sich vereint. Aber eines muss uns bewusst sein, Gott kann töten. Warum weiß ich das? Weil er Gott ist. Er kann alles. Ja, er hat die Menschheit ausgelöscht bei Noah und die Arche. Er hat im Alten Testament befohlen, dass ganze Völker ausgelöscht werden. Es starben Ägypter an seinen Plagen. Es starben Menschen, die sich mit ihm angelegt haben. Und es starben im Alten Testament und auch im Neuen Testament Menschen, die sich in seine Heiligkeit begeben haben und die haben es einfach nicht vertragen und sind tot umgefallen. Die Priester, die zum Beispiel sündig ins Allerheiligste gegangen sind, sind einfach gestorben. Und das Krasseste, Gott hat zugelassen, dass sein Sohn am Kreuz stirbt. Für dich und für mich. Wenn ich in der Bibel so lese, dann haben wir es nicht mit einem willkürlich tötenden Gott zu tun, sondern mit einer Menschheit, die die Konsequenzen für ihr Handeln trägt. Ein Handeln, von dem Gott vorher gesagt hat, wenn ihr euch in diese Handlungsweisen bewegt, dann werdet ihr sterben. Ein Mann im Alten Testament, Jesaja, der hat Gott gesehen und er hat gesagt, da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen, ich werde umkommen, denn ich habe den Herrn, den Allmächtigen, gesehen. Wir haben es hier auch mit einem Dilemma zu tun. Als ich meine Frau diese Geschichte vorgelesen habe, wir kennen sie alle, aber irgendwie können wir das nicht, Jesus, Vergebung, Auferstehung, unter einen Hut bringen. Und wir denken uns, was soll das? Wir haben dieses Dilemma, dass zwei Leute gelogen haben, tot umgefallen sind. Und in einer anderen Geschichte sehen wir wieder, das sind Menschen, die haben viel, viel schlimmere Dinge getan aus unserer Sicht und haben es überlebt. Gott hat sich nicht geändert und das müssen wir einfach mal stehen lassen in unserem Leben. Wir können Gott und seine Heiligkeit nicht wegdiskutieren, sondern er hat sich nicht geändert. Es ist immer noch derselbe Kadosch, der heilige Gott, der alles in sich vereint. Am Ende ist Gott nun mal Gott. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Seasons in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, in der manchmal Gott selber gewisse Dinge mehr beleuchtet und manchmal weniger. Es hat eine Zeit gegeben nach dem Zweiten Weltkrieg, die Menschen waren gebrochen. Du musstest nichts über Leid erzählen, über Herausforderungen. Die Menschen waren gebrochen und brauchten Liebe, Vergebung und Heilung ihrer Wunden. Und dieser vergebende Gott, dieser liebende, dieser heilende Gott wurde plötzlich gepredigt und er selber betonte das mehr. In Asien zum Beispiel musst du das Thema Respekt vor Leadership und vor Regierungen nicht predigen. Weil die Asiaten grundsätzlich schon mehr Respekt haben als andere Völker. In Europa, wenn du im Moment durch Europa schaust, durch die Christenheit, wir reden schon mal gar nicht von den Menschen, die nicht an Gott glauben. Was wir hier brauchen, und das möchte ich dir von ganzem Herzen mitlegen, wir brauchen neu diesen Gott des Neuen Testaments, diesen Gott, der heilig ist, und heraussticht. Wir brauchen Liebe, wir brauchen seine Weisheit, wir brauchen den gnädigen Gott. Aber dieser heilige Gott, das habe ich gemerkt, das möchte ich in meinem Leben wieder mehr haben. Dieser Kadosch. Wenn ich im Worship stehe, ist nicht die Frage, ob der Sänger gut ausschaut, sondern ist die Frage, wie kann ich mein Leben Gott präsentieren, diesem heiligen Gott. Und meine Frage, wie schaut mein Leben aus? Ist mein Leben in Ordnung und in Frieden von diesem Gott? Gott hat Prinzipien und Gebote eingesetzt und wenn wir dagegen handeln, dann tragen wir selbst die Konsequenzen als Familien, als Einzelpersonen, als ganze Völker. Jetzt denkst du dir, super, oder ich meine, Gott, der ist ein toller Gott, oder? Der richtet. Ich stehe ja super da und ich könnte mir ja denken, Es gibt ja so viele Leute, die, denke ich mir, die leben ja falsch. Ich werde jetzt beten, Gott, lösche sie alle aus, wenn er das kann. So, ich richte jetzt über andere und lasse ein bisschen so den, die Blitze fallen, weil ich bin ja der perfekte, gute Gott und alle anderen haben Unrecht. Letztendlich richtet Gott. Du musst dir keine Gedanken machen, was die anderen Leute machen, sondern in erster Linie musst du schauen, dass dein Leben vor diesem Kadosch in Ordnung ist. Jesus hat gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir haben gesehen, Gott ist heilig. Gott ist heilig und er beinhaltet all diese Eigenschaften. Und ich bin ein Mensch zum Beispiel, ich brauche viel Liebe und Annahme. Mir muss einmal schräg anschauen, dann fürchte ich mich schon. Gell? Aber ich brauche auch dieses Bewusstsein von diesem heiligen Gott. Weißt du warum? Weil ich gemerkt habe, es gibt Dinge in meinem Leben, die sind Gott heilig. Und wenn du die Bibel durchliest, dann geht es nicht nur darum, auf der einen Seite den heiligen Gott, sondern auch Dinge, die sind Gott heilig. Da schaut er selber, dass das Recht durchgesetzt wird. Und wenn wir uns mit seinen heiligen Dingen anlegen, werden wir merken, aha, wir legen uns mit Gott an. Was ist denn Gott heilig? Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen bei diesem Gedankenstrom. Erstens, sein Volk. Gott hat versprochen, Israel, das ist mein Volk, die sind mir heilig. Ich weiß, die versagen ständig, das sind ganz komische Menschen. Aber ich stehe zu meinem Volk und seit 5000 Jahren macht er das. Das Volk Israel ist in der Bibel gesagt, das ist mein Volk, die habe ich ausgesucht. Das sind die halsstarrigsten, schlimmsten, stursten Leute, die es gibt. Aber ich stehe zu ihnen, bin loyal. Mein Volk. Warst du mal in Israel? Das ist wirklich so, denkst du, wie kann das... Sie sind so stur, hä? Wie kann Gott, aber Gott steht zu seinem Wort, Gott sei Dank, weil er steht auch zu mir. Gott ist seine Kirche wichtig. Weißt du, es gibt so viele Menschen, der eine schimpft über die Kirche, der eine schimpft über das ISF, der eine schimpft über die Kirche. Wir sind ja best, dann kommen wir in eine Kirche und dann sind wir neu in dieser Kirche, ISF. Ich erlebe das ja oft, da kommen Menschen her und sagen, ja super, wir sind jetzt, ISF ist meine Kirche. Die andere, wo ich vorher war, das sind ganz schlimme, böse, furchtbare, verletzt haben sie mich und alles, dann sind sie hier. Dann denkt man, das Erste, sage ich mir, ja gut, das dauert nicht lang, du bist doch hier verletzt, weil ich bin hier. Gell? Und dann ein halbes Jahr später, ISF ist furchtbar schlimm, die verletzen mich, ich gehe zur nächsten Kirche. Leute schimpfen sich durch ihr Leben und vergessen, dass die Kirche etwas Heiliges ist, das Gott ausgesucht hat. Gott sagt, seine Kirche ist heilig. Sein Sohn ist Gott heilig. Am Ende des Lebens, wenn du mal vor Gott stehst, und das wird ganz, 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 ganz sicher sein, kann ich dir versprechen, das Einzige, was ich sicher ist, wird Gott dich fragen, ja, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Was hast du mit Jesus gemacht? Gott ist deine Zeit. Er hat ja Zeit. Also er kriegt ja keinen Stress, wenn du deine Zeit verplemperst. Also er hat ja immer Zeit oder er lebt ja außerhalb von Zeit. Aber deine Zeit und deine Berufung, was die Talente, die Begabungen, was du hast, das ist Gott heilig. Das hat er in dein Leben gelegt, in mein Leben gelegt und es ist ihm wichtig. Letzte Woche hatte ich so wirklich, ich habe ganz, ganz furchtbare Reue empfunden und habe mir gedacht, ich war so traurig. Gott, tut mir leid, dass ich meine Zeit vergeudet habe mit sinnlosen Diskussionen. Das ist, glaube ich, die größte Verschwendung der Welt. Sinnlos diskutieren, reden ohne Ziel. Die Ehe ist Gott heilig. Weißt du, die Ehe ist nicht inflationär. Ja, da, je nachdem, lass mich halt scheiden, ist ja wurscht, oder? Kommt ja die nächste. Oder das Zusammenleben außerhalb eines geschlossenen Bundes. Gott hat kein schlimmes Problem damit, aber er will, dass die Ehe heilig ist und nicht einfach außerhalb Sexualität gelebt wird, weil sie ihm heilig ist und gesagt hat, das ist mir wichtig. Die Unschuldigen, ungeborene Kinder, Menschen, die einfach nichts dafür können und seine Mitarbeiter. Gott mag, wenn man seine Mitarbeiter auch respektiert. Und er hat gesagt, du, ich werde mich um die kümmern, aber ein bisschen an Respekt könnte man schon haben. Fürchte Gott, Charles Haddon Spurgeon hat gesagt, es gibt keine so treffliche Kur gegen die Menschenfurcht wie die Gottesfurcht. Es geht nicht darum, in erster Linie auf dieser Welt, was die Leute von dir denken. Es geht darum, was Gott von dir denkt. Und wenn du dieses Mindset eingeschlagen hast, wirst du merken, es lebt sich relativ frei und entspannt. Weil du weißt, ich lebe mein Leben richtig vor diesem Gott. Lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. In Sprüche 1, Vers 7 steht, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ich kann dir die letztendlichen Fragen von Hananias, Sapphira und viele Fragen der Bibel nicht ins Detail beantworten. Ich verstehe sie zum Teil, kann es nachvollziehen, aber es gibt keine detaillierte Antwort. Aber die Auswirkungen und der Grund, warum wir das tun sollten, ist die Furcht Gottes. Neu zurückkommen als Volk und sagen, Gott, es tut uns leid, wir haben dich nicht so behandelt, wie du es verdient hast. Du bist immer noch Kadosch. Und dann sehen wir aber ein Problem. Und zwar tief in uns drinnen ist etwas, das ständig rebelliert gegen die Heiligkeit und die Dinge Gottes. Da möchte ich euch zum Abschluss noch etwas vorlesen aus Römer 7. Von Paulus, einer der Schreiber des Neuen Testaments, also einer der Hauptakteure auch in der Apostelgeschichte. Und er sagt Folgendes. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht. Wo ich das gelesen habe, das erste Mal denkt, endlich einer, der mich versteht. Genau so ist es. Immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Im Knick habe ich, Kadosch, dann probiere ich es, schaff's nicht. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue ich nicht ich es, sondern die in mir wohnende Sünde, dieses komische Ding, wo mich immer antreibt, gegen Gott zu handeln. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute tun will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen, doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch, sagt Paulus. Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Fest steht, meine Vernunft sagt, möchte ich dem Gesetz Gottes gehorchen, aber meine menschliche Natur nach bin ich ein Sklave der Sünde. Und das ist genau der Punkt, wo er sagt, Gott sei Dank für Jesus Christus. Wenn du die Bibel durchliest, und ich weiß, es ist vielleicht eine herausfordernde Message, weil du Dinge erlebt hast in deinem Leben, die sind nicht so einfach einzuordnen. Vielleicht hast du Dinge getan, wo du denkst, ja, das ist ja viel schlimmer wie die anderen zwei. Vielleicht lebst du einen Lifestyle, wo du sagst, Kadosch, weit weg. Und ich möchte uns ermutigen, diesen Gott neu zu respektieren und trotzdem zurückzukommen zu diesem Kreuz, wo wir merken, wir versagen ständig. Und es gibt Dinge, da versagen wir einfach und wir haben irgendetwas in uns, wo ständig davonrennen will von diesem Gott. Ich möchte dich wirklich einladen, dein Gottesbild neu zu überdenken. Ich möchte uns als Kirche einladen, diesen heiligen Gott neu zu respektieren. Die Dinge, die Gott heilig sind, wünsche ich mir, dass sie uns heilig werden. Ich möchte dich einladen, für unsere Stadt neu einen heiligen Gott hochzuhalten. Wer ist unsere Stadt? Du und ich, an diesen Plätzen, wo wir arbeiten, an diesen Plätzen, wo wir wirklich wirklich Gott repräsentieren als Anwälte, als Richter, als Ärzte, als Schüler, als Studenten, als Hausfrauen, als Mütter, als Arbeitslose, egal wo du repräsentierst, dort wo du bist, deinen Gott in der Stadt. Und die Menschen sollen in unserem Leben sehen, Kadosch, da ist ein heiliger Gott in dieser Person. Es gibt nur eine Sache, die es möglich macht, dass wir das wieder in Ordnung bringen können, weil wir das verlassen haben als Volk. Wir müssen umkehren und zu Gott zurückkommen. Der heilige Gott von der Apostelgeschichte, wo Hananias und Sapphira tot umgefallen sind, ist der gleiche Gott, der heute hier ist und der gleiche Gott, der uns endlos liebt und möchte, dass wir zu ihm zurückkommen. Lass uns mal kurz unsere Augen schließen. Ich möchte beten und dann lasst uns einfach diesem Gott eine Antwort geben. Allmächtiger Gott, du Schöpfer des Himmels und der Erde, du bist der gleiche Gott, der Moses begegnet ist auf dem Berg. Du bist der Gott der Apostelgeschichte. Du bist der Gott, der uns seinen Sohn gegeben hat. Allmächtiger Gott, und vor dir wären wir völlig verloren, wenn du nicht Jesus uns gegeben hättest. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen aufwächst, dass du jetzt jedem Einzelnen zeigst, wo er sein Leben neu ausrichten muss, wo er sein Denken ausrichten muss. Und ich danke dir auch, dass deine Heiligkeit noch größer wird in dem, was du Jesus für uns gegeben hast. Vielleicht kannst du deine Augen aufmachen. Was mir geholfen hat, ist, wenn ich wusste eines Tages, ich habe viele Fehler gemacht und wusste, wenn Jesus, wenn Gott mich anschaut, sieht er mich immer durch den Filter von Jesus. Er sieht mich immer durch diesen perfekten Filter. Er sieht Jesus am Kreuz, der für mich bezahlt hat und alles ist okay und er kann mir alles vergeben. Und lass uns jetzt gemeinsam aufstehen, die Zeit nicht zu Ende kommen lassen, sondern einfach jetzt in eine Worship-Zeit einsteigen und wirklich diesem Gott den Respekt zurückgeben, den er verdient, und diese Anbetung und deine Gedanken, dass du mit allem wieder auf diesen Kadosch zurückkehrst.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.